Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Christian, ich glaube, Ursula von der Leyen hat den letzten Gründungspodcast von uns gehört, denn sie hat in Davos beim Weltwirtschaftsforum eine neue Idee vorgestellt.
Ja, wenn man den Namen hört, läuft es vielleicht manchen kalt den Rücken herunter, aber keine Sorge, sie hat den Podcast nur inspiriert, ja, wir reden nicht zu viel über sie. Aber trotzdem ganz spannend, ja. Hat ja in Davos was vorgestellt, über das es sich mal zu sprechen lohnt. So ganz am Rande gab ja viele andere spannende oder langweilige oder verstörende Reden, wie auch immer man das sehen will, ja. Die Ursula hat auch gesprochen und hat uns eine neue Rechtsform versprochen.
Die EU-Inc. Ja, oder JU Inc.
Das ist ja mal eine geile Ansage, oder? Also wenn ich, also vom Prinzip, das klingt ja schon mal gut, finde ich zumindest.
Absolut, ja. Ich meine, die Idee ist ja schon länger da, dass man so eine übergreifende Rechtsform für die EU macht, weil aktuell ist es ja so, man wurschtelt halt dann mit seiner eigenen Rechtsform, beispielsweise mit der deutschen GmbH, dann im EU-Ausland rum, wenn man da Geschäfte macht, und es soll eine ergänzende, also es soll jetzt keine Rechtsform irgendwie ersetzen, sondern eine ergänzende europaweite Rechtsform soll jetzt geschaffen werden mit der EU Inc. Und dann soll man eben, ja, in ganz Europa da mit einem Rechtsrahmen Geschäfte machen können.
Mhm. Und die soll dann tatsächlich eine Incorporated sein, also eine Inc., ja? Das soll dann auch der Name sein? So ist zumindest das.
So ist der Plan. Ja, ich meine, es ist ja erstmals vorgestellt worden, so richtig Fahrt nimmt es dann im März auf. Und ich glaube, ohne jetzt den Drive aus dem Podcast nehmen zu wollen, aber ich tippe mal, dass das dann eher so in Richtung 2027 bis 2030 geht, bis es umgesetzt ist. Aber lass uns doch mal das besprechen, was jetzt schon bekannt ist. Ich glaube, das Ziel ist relativ klar. Man will so Europa ein bisschen zumindest rechtsformmäßig zur USA machen, weil da kann man natürlich auch schon in jedem Bundesstaat dann mit einer Rechtsform agieren. Und das gibt es in Europa jetzt nicht. Also wenn ich jetzt in Europa, was weiß ich, in Deutschland halt Geschäfte mache, dann habe ich eine GmbH oder ein Einzelunternehmen. Und dann, wenn ich in Frankreich Geschäfte mache, was gibt es denn da? Da gibt es so SARL wahrscheinlich. Und dann gibt es in Estland gibt's die OÜ und so weiter und so fort. Also in Europa ist es ein bisschen zersplittert. Und da soll man eben jetzt, wenn man jetzt beispielsweise Kapital einsammeln möchte in anderen Ländern, dann eine Rechtsform haben, dass man eben nicht 27 unterschiedliche Länder Rechtsform beachten muss und dass dann auch die Anwälte, die sich dann dran setzen, ich schauen muss, wenn die jetzt irgendwie in, was weiß ich, Frankreich sitzen oder in Portugal, was ist jetzt bei der deutschen GmbH nochmal der Fall? Das ist so ein bisschen das Ziel.
Ja, ist, finde ich, auch ganz interessant. Wir haben ja jetzt auch schon diese SE für Aktiengesellschaften, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Und was ich zumindest ganz interessant finde, ist, dass es ja dann auch über eine Verordnung erfolgen soll. Das heißt, das gilt ja wirklich für alle EU-Mitgliedstaaten dann gleich. Also es ist ja dann nicht möglich, dass Deutschland wieder sagen kann, interessantes Vorhaben da in dieser Richtlinie von der EU steht jetzt drin, ich soll diese EU-Inc. bei mir ermöglichen und das kann ich jetzt noch ein bisschen frei anpassen, wie ich das umsetze. Nee, das wird dann richtig durch die Verordnung letztendlich für alle gleich vorgegeben. Das heißt, man kann sich ja dann auch ein bisschen darauf verlassen, dass das tatsächlich in jedem Land gleich ist. Andererseits natürlich die Frage, wie passt das dann zu dem vielen, also Gesellschaftsrecht ist ja jetzt auch nicht gerade ein einfaches Recht, ja, also es kann ja schon äußerst komplex sein, wie das dann da zusammenpasst, dass man hier die ganze Rechtsprechung und Regeln in den einzelnen Ländern dann auch auf diese Rechtsform anwendet. Das ist natürlich auch interessant. Mal schauen, wie das kommt.
Ja, aber wenn es durchgepresst wird über eine Verordnung, dann wird man sich dran halten müssen.
Was sagst du denn zur 48-Stunden-Gründung? Ja, also es ist ja nicht nur so, dass das der einzige Vorteil ist, dass man sagt, das ist dann allen EU-Ländern gleich, immerhin, sondern dabei bleibt es ja nicht. Es ist nämlich auch so, dass die Gründung dann vollständig digital erfolgen soll. grenzüberschreitend. Das heißt wahrscheinlich, wenn du jetzt mit einem Franzosen zum Beispiel zusammen so eine Firma gründen willst, kann der in Frankreich sein oder jemand aus Luxemburg oder so. Und man muss sich vielleicht gar nicht an einem Ort treffen. Das wäre auch ganz interessant. Und das Ganze soll innerhalb von 48 Stunden gehen. Das ist ja mal eine Ansage, weil wir können ja mal drüber sprechen, wie lange das dauert, so eine UG zu gründen, zum Beispiel in Deutschland. Mhm. 48 mhm. Stunden, das ist schon, hat, glaube ich, noch nie jemand geschafft. Mhm. Eigentlich.
Ja, wobei die Gründung mitunter geht, also wenn du einen Notartermin bekommst, geht's also relativ schnell. Also ich muss sagen, ich war überrascht, wie schnell auch meine GmbH im Handelsregister eingetragen war. Mhm. Also normalerweise ist es ja so, man macht einen Notartermin. Mittlerweile kann man den ja auch sogar online machen. Also man kann mittlerweile auch online zum Beispiel eine GmbH gründen. Aber klar, man braucht erstmal einen Notartermin, dann muss man den online machen oder eben vor Ort, je nachdem, wie man sich entscheidet. So, dann wird es beim Handelsregister angemeldet und so weiter und so fort. Also es geht schon ein bisschen. Und da die neue Rechtsform, die EU-Inc., soll jetzt eben komplett online innerhalb von 48 Stunden auch ohne Notartermin gegründet werden können. Und natürlich, du hast es angesprochen, wenn jetzt irgendwie der Christian aus Frankreich und der Fabi aus Deutschland dann ja, so eine EU-Inc. gründen, dann soll es eben über eine Plattform online ohne Notar gehen. Das ist auf jeden Fall ambitioniert. Ich habe heute Morgen mal einen LinkedIn-Beitrag zu dieser neuen Rechtsform veröffentlicht und habe dann geschrieben, das ist, also, ist ja alles schön und gut, aber vielleicht sollte man auch mal schauen, dass man natürlich auch im Zuge dessen auch mal so die Steuernummernvergabe ein bisschen schneller macht, weil nur weil irgendwie die GmbH dann im Handelsregister eingetragen ist, heißt ja noch lange nicht, dass du irgendwie eine Steuernummer oder eine Umsatzsteuer-ID bekommst vom Finanzamt respektive vom Bundeszentralamt für Steuern. Und witzig wäre es natürlich, wenn man dann irgendwie so eine deutsche Steuernummer vor diese EU-Inc. hätte und das würde dann wieder irgendwie 4 Wochen dauern. Da kann man es noch so schnell in 48 Stunden gründen und vielleicht verpassen die deutschen Behörden natürlich ihre Steuernummervergabe so ein bisschen dann an und dann geht es schneller. Also das wäre auch wünschenswert.
Ja, ich weiß nicht, du träumst offensichtlich von vielem jetzt in diesem Jahr, aber ich meine, letztens habe ich auch so gedacht, da habe ich so einen Artikel gelesen in der Welt, da ging es um einen Finanzbeamten, der Deutschland betrogen hat. Ja, der hat also mit irgendwelchen Strohmännern hat er so Scheinfirmen gegründet und zum Beispiel so Hotels oder sowas, ne? Und hat dann gesagt, hier, wir haben ganz viel Inventar gekauft, Betten, Küchenausstattung, was weiß ich, ja, vielleicht noch Fake-Rechnungen erstellt und dann geht es ja darum, kann man jetzt diese Umsatzsteuer erstatten, ne? Ist ja klar, du gründest ein Unternehmen, dann hast du erstmal Kosten und hast natürlich dann Anspruch, die Vorsteuer wiederzubekommen. Und was passiert beim Gründungsprozess, und das erlebe ich jetzt auch zuletzt immer stärker, dass das Finanzamt natürlich da genau hinschaut und erstmal schaut, ja, gibt es die Firma überhaupt? Ist das hier vielleicht fake, ja? Oder werden wir hier betrogen und jemand will nur, hat die Firma nur zum Schein angemeldet und holt sich jetzt die Vorsteuer zurück und dann verschwindet der, ne? Und haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, das lief dann auch mit irgendwelchen Obdachlosen, die dann Geschäftsführer waren und so. Also ganz absurd. Und ist da wohl eine ganze Zeit mit durchgekommen. In dem Artikel in der Zeitung stand auch, das lag wohl daran, dass die Scheinfirmen immer mit dem Buchstaben S beginnen, sodass die Firmen auch immer auf seinem Schreibtisch gelandet sind. Aber das zeigt ja auch, dass da natürlich auch ein hohes Betrugspotenzial ist, gerade bei den Neugründungen. Ja, und ich habe das auch schon, ist jetzt schon seit langem so, dass manchmal rufen mich dann auch Mandanten an, die einen hatte ich mal, der hatte eine Firma gegründet an der Adresse seiner Eltern. Und hat gedacht, na ja, keine Ahnung, ich wohne hier noch, jetzt gründe ich mal hier eine GmbH und wir starten mal mit unserem Startup. Mami, Papi, darf ich eure Adresse nehmen? Ja, okay. Und aber dann kam plötzlich nach der Gründung das Finanzamt vorbei und wollte mal gucken, ob die Firma auch existiert, weil es war halt irgendwie in so einem Einfamilienhausgebiet. Und dann rief er ganz panisch an, meine Eltern machen jetzt Stress, weil das Finanzamt vor der Tür steht. Also, das war schon lustig. Und aber das zeigt ja, dass da schon jetzt auch nicht einfach so die Steuernummer ohne eine Prüfung vergeben werden sollte. Ja, gibt vielleicht ja einen guten Grund, dass man da am Anfang doch ein bisschen genauer hinschaut. Und ich, insofern habe ich so ein bisschen Zweifel, ob man das so ganz automatisieren kann und die menschliche Kontrolle da rausnimmt. Aber selbst wenn es die menschliche Kontrolle braucht, hast schon recht, ist es natürlich trotzdem fatal, wenn das dann 4 oder 6 Wochen dauert. Das ist schon klar, ne? Was ich noch immer finde.
Also mich regt immer so die Vergabe der Steuernummer auf, ja. Also das dauert aus meiner Sicht zu lang. Und dann habe ich noch einen Wunschpunkt hier heute Morgen bei LinkedIn gepostet. Der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ist eben mein Lieblingsthema, weil das ist so komplex für jemanden, der sich da nicht auskennt. Und der kann auch, sage ich mal, ohne dass gleich der Betrug überhand nimmt, aus meiner Sicht so angepasst werden, dass Normalsterblicher versteht. Ja, also da hat heute Morgen witzigerweise auch eine Unternehmerin kommentiert, dass sie sich da abgerackert hat mit diesem steuerlichen Erfassungsbogen. Wir hatten es ja zumindest die wichtigen Punkte in der letzten Podcast-Folge gern nochmal nachhören, wer es noch nicht gehört hat, und natürlich auch ein Abo dalassen. Ne? Das könnte man auf jeden Fall vereinheitlichen und vereinfachen vor allem.
Ja, spannend finde ich auch noch mit dem Stammkapital einzahlen. Ja, das ist ja in Deutschland auch so ein Thema, da geht es ja darum, wenn du eine GmbH gründest, sollst du ja mindestens 25.000 Euro Kapital zur Verfügung stellen. Davon musst du die Hälfte einzahlen, also 12.500 musst du auf dem Konto einmal eingezahlt haben, damit die GmbH überhaupt erst gegründet wird. Warum ist das so? Natürlich so eine Art Seriositätsschwelle, damit jeder, der irgendwo liest, aha, ich habe jetzt hier mit einer GmbH zu tun, kann er sich sicher sein, da wurden irgendwann mal 12.500 Euro eingezahlt. Und das Ganze hat man ja auch übernommen für die UG, wobei das natürlich ein bisschen witzlos ist. Du kannst ja die UG rein theoretisch gründen mit einem Euro und so soll es ja auch bei der EU Inc. sein. Und dann musst du ja auch im Gründungsprozess dem Notar nachweisen, dass du diese eine Euro, ja, dass du den eingezahlt hast, oder meistens macht man ja 300 Euro oder so, damit das Ding nicht gleich überschuldet ist. Aber auch das musst du ja nachweisen und dann musst du erstmal also das Bankkonto eröffnen und dann musst du das einzahlen, dann musst du den Kontoauszug holen, also nicht physisch, reicht natürlich auch digital, aber das dem Notar zeigen und erst dann macht er ja mit der Eintragung weiter. Und das ist zum Beispiel ja so ein Schritt, den kann man, glaube ich, getrost wegfallen lassen, gerade wenn man nur so ein geringes Mindestkapital hat. Das hieß ja, glaube ich, auch, dass diese EU Inc. dann ab einem Euro gegründet werden kann. Also das heißt dann, aber dann könnte man natürlich auch diesen ganzen Quatsch bei der UG ein bisschen wegfallen lassen und selbst bei der GmbH mit den 12.500 Euro, ja, was sind heutzutage schon noch 12.500 Euro eigentlich? Ja, das ist ja genauso die Frage, die man da stellen kann. Aber gut.
Ja, und man sollte vielleicht auch nicht mit einem Euro gründen. Da frisst einen dann der erste Kugelschreiber schon weg.
Ja, mit den, was wohl auch so ein Anliegen ist, was man mit dieser Gesellschaft umsetzen will, was ich wiederum auch spannend finde, ist das Thema ESOP, also letztendlich Mitarbeiterbeteiligung. Ja, dass man also von Anfang an, wenn man irgendein cooles Startup baut, eine gute Möglichkeit eröffnen will, den Mitarbeitern auch Anteile einzuräumen, damit die eben auch als Gesellschafter mitpartizipieren können von der Wertsteigerung und vielleicht besonders motiviert sind. Mhm. Und das ist ja jetzt in Deutschland bei der GmbH und UG gar nicht so einfach, weil diese Rechtsform, die haben ja kein genehmigtes Kapital. Also die haben irgendwie ein Stammkapital, das ist im Gesellschaftsvertrag festgelegt. Und wenn jetzt jemand einen Anspruch haben soll, auch am Unternehmen beteiligt zu sein, muss man halt zum Notar gehen und sagen, hier, da ist jemand, der will auch noch Anteile und so weiter. Das ist also gar nicht so formfrei möglich und da helfen sich ja jetzt viele mit diesen virtuellen Anteilen. Ja? Also wenn man Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen will, löst man das ja immer über die virtuellen Anteile. Und das ist jetzt auch, ja, ich glaube, da haben alle in der Praxis jetzt schon irgendwie ihren Weg gefunden, wie man das rechtssicher umsetzt oder möglichst rechtssicher. Aber wenn das ein bisschen schöner direkt über die Gesellschaftsrechte ginge, mit dieser Rechtsform EU Inc., weil man da vielleicht auch sagen kann, okay, es gibt so eine gewisse Anzahl an Anteilen, die haben wir schon geschaffen und die kann dann jederzeit, können die an Mitarbeiter vergeben werden. Das wäre ganz nett, wenn es diese Möglichkeit da auch gibt. Gibt es ja hier nur bei der AG und eben bei der GmbH nicht, ne?
Absolut, ja, das wäre eigentlich ganz gut. Ist aus meiner Sicht auch so ein bisschen ein Konzept der Zukunft, ja. Und vielleicht ist es dann auch so, dass man irgendwie so das Misstrauen gegenüber dem Unternehmertum irgendwie verliert, dass sich dann alle die Taschen voll machen, die da ein Unternehmen haben und die Angestellten da irgendwie nicht partizipieren. Das wäre doch mal eine gute Sache, ja. Jetzt ist halt die große Frage hier im Sei doch nicht besteuert Podcast. Wie ist es denn mit den Steuern? Weil wenn ich hier die Geschäftsleitung der EU Inc. habe und hier in Deutschland ja meinen Wohnsitz habe, meine Geschäfte mache, kann ich mich dann entscheiden, na, Deutschland, da sind die Steuern so hoch. Ich versteuere mal lieber in Portugal, vielleicht auf Madeira oder in Polen oder wo auch immer. Ich glaube, das geht nicht, Christian, oder?
Ja, das wäre natürlich schön, ja. Aber ich glaube, das wäre dann schon zu weit gesprungen. Das ist ja erstmal nur das Gesellschaftsrecht, was hier vereinheitlicht werden soll. Beim Steuerrecht sind wir noch, glaube ich, meilenweit davon entfernt, dass es hier irgendwie eine Annäherung gibt zwischen den unterschiedlichen Ländern. Das heißt, es ist genauso, wie du gesagt hast, diese Rechtsform muss dann hier halt eingeordnet werden nach den deutschen Spielregeln. Und so wie ich das verstanden habe, wäre diese EU Inc. dann am Ende wie eine Kapitalgesellschaft, also auch wie eine GmbH oder UG. Und dann würden eben hier die Regeln angewendet werden. Und da ist ja die erste Frage, wo hat die Gesellschaft ihren Sitz? Das kann ja in Deutschland sein, ne? Okay, könnte aber auch zum Beispiel in Paris sein. Aber die zweite Frage, die sich dann stellt, ist, wo hat die Gesellschaft denn den Ort der Geschäftsleitung? Und da kommt es dann eben darauf an, wo der Geschäftsführer sitzt und die Geschäfte führt, ja, die operativen Entscheidungen ausübt. Und dann geht es noch weiter und es ist die Frage zu stellen, wo hat man denn eine Betriebsstätte? Dann ergibt sich auch ein Besteuerungsanspruch. Ja, also es wäre auch denkbar, der Geschäftsführer sitzt in Frankreich, ja, im Homeoffice, hat da vielleicht eine sogenannte Geschäftsleiterbetriebsstätte, also ein Teil der Besteuerung muss in Frankreich erfolgen und dann dafür gibt es in Deutschland vielleicht noch ein Büro, wo dann irgendwelche Mitarbeiter, Entwickler sitzen und irgendein Leiter, dann hast du auch teilweise die Besteuerung in Deutschland. Das heißt, was das Thema Besteuerung angeht, wird es, glaube ich, nicht weniger komplex. Aber ist ja jetzt auch schon nicht einfach, ne? Da ist jetzt auch keine Verschärfung oder so.
Ja. Und arbeitsrechtlich wird man dann auch schauen müssen, was gilt in den jeweiligen Ländern. Ja, so, wo ist der Mindestlohn? Der dürfte in Polen ein bisschen geringer sein als in Deutschland aktuell. Weiß gar nicht, ob es in Polen überhaupt einen Mindestlohn gibt. Ja. Die anderen arbeitsrechtlichen Sachen, ja, Arbeitszeiten etc. ist dann immer noch national. Ich meine, der richtige große Coup wäre, aber das wird man wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren oder vielleicht auch 20 Jahren nicht hinbekommen, wenn es so ein EU-einheitliches Steuersystem gäbe und vielleicht sogar die Angleichung von irgendwelchen arbeitsrechtlichen Vorschriften. Ob das dann so Sinn macht bei der unterschiedlichen Wirtschaftsleistung, sei mal dahingestellt. Aber noch, wenn ich jetzt international mit dieser EU Inc. Geschäfte mache, dann kann es natürlich mit Betriebsstätten, Aufteilung von Gewinnen, verschiedenen arbeitsrechtlichen Gegebenheiten in unterschiedlichen Ländern schon nochmal komplex werden. Also nur weil es dann einheitliche Rechtsformen gibt, da sind ja nicht alle Probleme da gelöst.
Aber weißt du, was da ja auch ganz entscheidend wäre, dass man, du musst ja gar nicht sagen, okay, überall sind die Steuersätze gleich. Ne? Das soll ja hoffentlich ist das noch immer so, dass jeder Staat selbst entscheiden kann, wie viel Steuern er erhebt und das nicht irgendwann die EU macht. Würde ich ganz furchtbar finden, aber gut. Was ja aber zum Beispiel schon mal eine Idee wäre, wo man, glaube ich, auch ganz gute Argumente für hätte, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir ermitteln zum Beispiel alle mal den Gewinn gleich. Also, dass man sagt, jetzt mal ganz einfach gesprochen, in Deutschland ist es ja so, eine Bewirtungsrechnung, ja, kannst du zu 70% abziehen, zu 30% nicht. Oder Zinsen kannst du als Kosten abziehen. Und dann gibt es die und die Grenzen in bestimmten Fällen. Aber das ist ja auch in jedem Land unterschiedlich. Und ich glaube, für die Wirtschaft wäre schon viel getan, wenn man es schaffen würde, zumindest da bei dieser Frage, was ist eigentlich der Gewinn, den wir besteuern, wenn man das einheitlich machen würde. Ja, dass also in jedem Land der Gewinn irgendwie nach den gleichen Kriterien ermittelt wird. Aber da ist natürlich so, dass wir hier ja in Deutschland auch nicht unbedingt mit gutem Vorbild vorangehen, weil wenn man bei sowas mitmachen würde, ja, wenn man jetzt sagen würde, hey Deutschland, wir sind voll für EU-Vereinheitlichung, das ist voll unser Ding, wir machen da mit und alle anderen Länder schließt euch mal an, dann müssten wir ja bei uns erstmal auch ganz viel reformieren, zum Beispiel die Gewerbesteuer. Ja, das ist ja bei uns auch so ein Sonderweg, erstens und zweitens völlig absurd, wie da der Gewinn ermittelt wird. Ja, da gibt es ja diese Hinzurechnung, wenn du zu viel Miete zahlst, kannst du die nicht mehr abziehen. Wenn du zu viel Zinsen zahlst, kannst du nicht mehr abziehen und so. Und das wäre dann gar nicht mehr möglich. Das heißt, Deutschland müsste eigentlich da erstmal im eigenen Haushalt kehren, bevor man hier sowas weiter vorantreiben kann. Und naja, ich kann mich erinnern, als ich studiert habe irgendwann, nach den 2000ern, da war das schon mal so ein Thema, ich weiß nicht, ich glaube, das heißt, hieß GKKB oder so. Und das war, glaube ich, auch schon relativ weit auf EU-Ebene, dass man so eine gemeinsame, konsolidierte Bemessungsgrundlage macht in der EU. Und dann ist es aber unter anderem in Deutschland gescheitert, weil wir natürlich auch die Gewerbesteuer hätten anpassen müssen. Naja.
Ich habe übrigens mal geschaut, in Deutschland ist der Mindestlohn ja bei aktuell 13,90 Euro die Stunde. Wenn Google recht hat und der Umrechnungskurs stimmt, dann sind wir etwa bei 7,46 Euro aktuell in Polen pro Stunde. Also wir nehmen einige Euro drunter.
Aber sag mal, wie war das? Du hast doch da letztens auch was berichtet, wenn man in Polen Kinder hat oder verheiratet ist, ja. Irgendwas gibt es doch jetzt eine neue Regelung. Erzähl mal, wie war das nochmal? Das fand ich auch ganz interessant.
Ja, also wenn du mindestens zwei Kinder in Polen hast, dann gibt es einen Freibetrag, also umgerechnet 33.000 Euro pro Person. Das heißt etwa 66.000 Euro als Paar, wenn man zwei Kinder hat, der einfach komplett steuerfrei ist.
Okay.
Und 66.000 Euro für zwei Personen ist natürlich vor allem in Polen schon ordentlich, in Deutschland auch, aber in Polen natürlich nochmal ordentlich. Sozialabgaben fallen dann trotzdem an, also ist es nicht sozialversicherungsfrei, aber das ist natürlich schon ein starkes Signal, dass man sagt, okay, also für Familien, die mindestens zwei Kinder haben, gibt es dann pro Person eben etwa 33.000 Euro frei. Ja, das gilt jetzt seit diesem Jahr, also ab 2026. Und das siehst du schon mal, dass es natürlich andere Länder gibt, die schon mal nicht irgendwie schauen, ob sie den Arbeitnehmerpauschbetrag von 1.200 auf 1.230 Euro erhöhen, sondern da ordentlich mal reinklotzen. Ja, es ist eigentlich schon auch interessant, wie so die unterschiedlichen Steuerregelungen eben sind und aus meiner Sicht, wie stark da zum Teil Deutschland hinterherhinkt. Ja.
Mhm. Wir haben ja hier auch unseren Kinderfreibetrag letztendlich, ja, der ja aber dann mit dem Kindergeld verrechnet wird, sodass der sich ja bei den meisten eigentlich gar nicht auswirkt, wenn man schaut, okay, was bringt dir mehr, die Steuerentlastung durch den Kinderfreibetrag oder das Kindergeld, das wir dir schon ausgezahlt haben und nur wenn du sehr gut verdienst, kriegst du noch ein bisschen mehr Erstattung, weil du den Kinderfreibetrag Geld machst. Und ich meine, das sind dann auch so um die 12.000, das sind etwa wie ein Grundfreibetrag, meine ich, aber vielleicht liege ich jetzt auch nicht ganz richtig, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall keine 33.000 Euro pro Kind, ne? Das ist deutlich geringer bei uns.
Ja, also pro Person, aber ja trotzdem, ja, das ist natürlich in Polen schon mal angenehmer dann als in Deutschland, ja.
Definitiv. Tja, ich hätte vorgeschlagen, dass wir vielleicht nochmal kurz über die SE sprechen. Ja, das ist ja diese europäische Rechtsform, die es schon gibt, die so ein bisschen der Aktiengesellschaft entspricht, die wir hier in Deutschland haben. Und da gibt es ja diese Vereinheitlichung in gewisser Weise schon, dass man also sagen kann, man kann letztendlich so eine europäische Aktiengesellschaft gründen in Form der SE. Gibt ja auch so ein paar Konzerne, die schon in dieser Rechtsform
unter anderem mein alter Arbeitgeber, die Haufe-Gruppe.
Echt? Sind die auch? Fabian, wie viele Mitarbeiter haben die denn?
2000.
Mhm. Kann das sein, dass die das vielleicht kurz gemacht haben, kurz bevor sie 2000 Mitarbeiter bekommen haben? Ich könnte dir gleich sagen, warum. Also das ist ja interessant.
Da halte ich mich raus.
Ja, okay.
Ich sage, weil sie international Geschäfte machen und auch Tochtergesellschaften in anderen EU-Ländern haben. Mhm. Aber vielleicht, bevor wir darauf kommen, der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, dass man es halt nicht entspannt mit einem Euro gründen kann. Also, wenn man jetzt irgendwie ein Einzelunternehmen hat und denkt, ja, jetzt macht man da vielleicht mal eine europäische SE draus. So einfach ist es da nicht, weil das Mindestkapital beträgt da 120.000 Euro. Und wenn man jetzt denkt, dass jetzt erst wahrscheinlich 2030 irgendwann mal diese EU-Inc. kommen wird, dann noch schnell eine SE zu gründen, ist gar nicht so easy. Aber sag mir mal dein Grund. Ja?
Also es gibt am Ende zwei. Einer ist ein bisschen langweilig, den mache ich mal zuerst. Der Spannende kommt gleich. Der Spannende ist mit den 2000 Mitarbeitern. Der erste ist, dass man die SE im Vergleich zur Aktiengesellschaft, was die Kontrolle und das Management angeht, ein bisschen flexibler gestalten kann. Und vor allem auch ein bisschen angeglichen an die internationalen Gepflogenheiten, ne? So angloamerikanisch. In Deutschland haben wir das ja so, dass es bei der Aktiengesellschaft gibt es einen Vorstand, ja, das ist also der, der das Unternehmen dann leitet, nach außen vertritt. Und da gibt es einen Aufsichtsrat, der letztendlich diesen Vorstand kontrolliert und im Interesse der Anteilseigner schaut, dass die Vorstände alles richtig machen, vielleicht auch strategisch mit Hinweise gibt, aber sich im operativen Geschäft eigentlich zurückhält. Und das kann Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, du bist ja auch Aufsichtsrat bei einer Aktiengesellschaft. Ich vermute mal, du schwingst da nur schlaue Sprüche und guckst das. Entschuldige. Ich wollte damit sagen, du bist sicherlich im operativen Geschäft da jetzt nicht eingebunden, ne? Und führst keine Verhandlungen konkret oder so, sondern hältst dich zurück und schaust, dass der Vorstand alles richtig
macht. Ja, es gibt ja, das hast du sehr gut gesagt, und im Prinzip muss man sagen, ist es genauso. Es gibt natürlich Grenzen, also ich bin ja in einer Immobilienaktiengesellschaft, Aufsichtsrat, da gibt es Grenzen, gewisse Ankaufsgrenzen, wo dann auch der Aufsichtsrat, wenn es mal um viele Millionen geht, dann sein Okay geben muss, auch aufgrund von Klumpenrisiken. Allgemein ist ja der Aufsichtsrat da, die Risiken der Shareholder nicht zu managen, aber zumindest mal ein Auge drauf zu haben, dass es dann eben nicht schief geht. Und klar, da wird natürlich sich nicht stark ins operative Geschäft eingemischt, jetzt Immobilienankauf über einer gewissen Größe mal ausgenommen, da sind wir dann schon dann drin. Aber klar, man hat dann quartalsweise der Aufsichtsratssitzung und dann lässt man sich halt im Prinzip einen Überblick geben, was war im Quartal und was ist geplant. Und dann gibt es sogenannte zustimmungspflichtige Geschäfte, die man dann eben dann machen muss. Wenn jetzt da jemand, keine Ahnung, sich Druckerpapier bestellen will, dann bekomme ich das nicht mit.
Die Kaffeebestellung müssen Sie dir
die Kaffee vorlegen. Eigentlich müssten die Kaffeebestellung mir eigentlich vorlegen, machen sie aber auch nicht. Das ist ganz, ganz interessant. Und ich muss auch sagen, sind ja hier auch sehr viele steuerlich Interessierte dabei. So ein Aufsichtsrat, man lernt auch einiges, ja. So, insbesondere, ich bin ja wirklich also mit Hochkarätern da im Aufsichtsrat, und wenn du natürlich, sag mal, Aufsichtsräte hast, ich bin jetzt einigermaßen jung, ja, mit 36, und wenn du natürlich da Leute hast, die zum Teil irgendwie gefühlt so lange Aufsichtsratstätigkeiten gemacht haben, wie du überhaupt alt bist, dann lernst du natürlich noch einiges, ja. Also das ist ganz spannend. Und was auch ganz spannend ist, mal abseits von dieser Risiko Messung und Handlung dann. Es ist auch interessant, wie so unternehmerische Entscheidungen dann argumentiert werden und wie gedacht wird. Also du kriegst auch einen Einblick dann in praktisch so das Gedankengut, sag ich mal, der AG-Vorstände. Und das ist schon ganz interessant, auch strategisch, dass du so praktisch mitgenommen wirst in die Gedankenwelt, jetzt mal abseits von dem ganzen Bürokratischen, der da natürlich auch noch mit einher schwingt, aber das ist schon ganz interessant, auch so eine AG so ein bisschen zu verfolgen. Also ist Arbeit mehr Arbeit, als ich am Anfang gedacht habe, muss ich ehrlicherweise sagen. Es klingt immer so fancy, du bist jetzt irgendwie Aufsichtsratsmitglied, aber ist natürlich auch Arbeit, insbesondere wenn es Präsenzsetzungen sind und ich dann von Freiburg dann nach Stuttgart pendle. Aber ist auch ganz interessant, mit anderen, sagen wir, erfahrenen Leuten und auch mit dem Vorstand, der dann praktisch die Business-Entscheidung erklärt, auch da zusammenzusetzen. Das ist wirklich wie so eine Art BWL-Studium auch mal noch ein bisschen manchmal, bloß halt so im Real Life. Also das ist natürlich ganz cool, ja.
Ja, ist vielleicht auch so ein Grund, manchmal beschwert man sich ja, dass irgendwelche Leute dann so viele Mandate haben, ja, also es gibt ja wirklich so bekannte Manager, die dann irgendwie da und da Manager waren, und dann wechseln die halt in Aufsichtsrat und sind da irgendwie in zig Firmen Aufsichtsrat, aber ich glaube, das kann schon auch ein Vorteil sein, wie du das sagst, weil natürlich da auch eine gewisse Befruchtung und Wissensweitergabe oder, was heißt, ja, kein Geschäftsgeheimnis ist sicherlich, aber einfach so eine interessanten Ideen dann vielleicht auch weitergegeben werden können durch den Aufsichtsrat an den Vorstand, ne, wenn die schon viel gesehen haben. Und
ich sehe das auch, also bei manchen wundere ich mich tatsächlich, wie sie das überhaupt gestemmt kriegen, vor allem wenn sie, also manche sind ja in Anführungszeichen nur Aufsichtsrat, wobei wer es mal gemacht hat, weiß, es ist nur, ist immer relativ. Wenn man natürlich noch einen, sagen wir mal, einen CEO-Job oder sowas nebenher hat, dann und dann in zig Aufsichtsräten oder Beiräten sitzt, das stelle ich mir schon echt brutal anstrengend vor. Was aber manchmal auch gut ist, wenn du, sag mal, Aufsichtsräte hast, die jetzt da nicht nur irgendwie in einer Firma sind, wie jetzt ich zum Beispiel, sondern in mehreren Unternehmen, dann hast du natürlich den Vorteil, dass die auch schon viel gesehen haben und genau, beispielsweise in Vergütungsstrukturen halt dann drin sind. Also wie gesagt, ich habe es ja angesprochen mit dem Lernen, das ist schon ganz interessant, wenn jetzt dann halt irgendein Aufsichtsratskollege von mir dann sagt, in der und der AG haben wir so und so gemacht, die Vergütungsstruktur und das Incentive, und du denkst, das ist ja irgendwie verdammt schlau. Ja, und da muss man sich manchmal eingestehen, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, und der hat es wahrscheinlich halt in seinen 20 Jahren schon irgendwie 10-mal gesehen und auch umgesetzt und gesehen, dass es funktioniert. Und da ist es mitunter dann auch nicht schlecht, auch für die Sicherheit. Und dafür ist der Aufsichtsrat ja da, wenn man vielleicht Aufsichtsräte hat, die in mehreren Aufsichtsräten sitzen. Das ist mitunter jetzt nicht nur irgendwie dann die mindere Qualität, weil der oder diejenige dann weniger Zeit hat, sondern kann mitunter auch Sicherheit relevant sein, weil der oder diejenige halt dann mehr Erfahrung mitbringt. Ja, also ja, es gibt sicherlich ein Für und Wider, aber oft auch ist es positiv. Ja.
Genau. Tja, und bei unserer SE, ja, der Europäischen Aktiengesellschaft letztendlich, ist das ein bisschen anders strukturiert. Da gibt es eben nicht diese zweistufige Vertretung zwischen Vorstand und Aufsichtsrat, sondern es gibt einen einzigen Verwaltungsrat, der letztendlich das Unternehmen vertritt und gleichzeitig auch Kontrolle ausübt. Und die Ausgestaltung ist da auch ein bisschen flexibler. Das heißt, und so ist das wohl international auch eher. Das heißt, auch für internationale Investoren, die wissen dann, glaube ich, eher so ein bisschen, was das zu bedeuten hat, so ein Verwaltungsrat, Aufsichtsrat. Diese Struktur, die wir jetzt in Deutschland haben, ist da vielleicht unüblich. Aber spannend wird natürlich dieses Thema flexiblere Struktur in so einem Verwaltungsrat von so einer börsennotierten Gesellschaft, wenn es eben auch darum geht, wie viel dürfen eigentlich die Mitarbeiter mitreden. Das ist jetzt vielleicht der spannende Punkt, denn die deutsche Regelung sieht ja wie folgt aus. Ne? Also irgendwann, ich weiß gar nicht, wie viele Mitarbeiter man da braucht, kann man einen Betriebsrat gründen. Okay, da gibt es einen Betriebsrat, der muss irgendwie hier und da angehört werden. Aber wenn man dann richtig groß wird, und zwar mehr als 500 Mitarbeiter hat, dann gibt es das sogenannte Drittelbeteiligungsgesetz in Deutschland. Und das sagt, das ist eigentlich schon ziemlich krass, dass der Aufsichtsrat zu einem Drittel aus Arbeitnehmern bestehen muss. Das heißt, du führst dann das Unternehmen, der Vorstand, ja, das ist der Geschäftsführer, der wird eingesetzt, natürlich von den Inhabern des Unternehmens, von den Gesellschaftern. Und der wird dann kontrolliert von den Aufsichtsräten, ja, was du gerade beschrieben hast. Und da muss dann einer mindestens ein Mitarbeitervertreter sein. Und das Verrückte ist ja, dass in dem Aufsichtsrat zum Beispiel dann auch, wird ja nicht nur die Strategie mit besprochen, sondern zum Beispiel auch die Frage, wie viel verdient denn eigentlich der Vorstand? Und wird der wiederbestellt, wird der entlastet und solche Geschichten? Das heißt, der Vorstand hat ja schon ein großes Interesse, dem Aufsichtsrat die Wünsche des Aufsichtsrats zu erfüllen. Ne? So. Plötzlich sitzt da jetzt halt ein Mitarbeiter mit drin, der gewählt wird von den Mitarbeitern. Das heißt, das kann natürlich okay sein, ja, hat ja auch gewisse Vorteile. Ich meine, die Mitarbeiter, ohne die gäbe es ja das Unternehmen vielleicht auch nicht. Und in vielen Fällen ist das vielleicht sogar wirklich auch bereichernd. Aber das kann natürlich auch ganz schön einschränkend sein, ne, für die Inhaber, wenn man vielleicht bestimmte Change-Prozesse machen will. Jetzt geht es ja hier in der Autoindustrie immer wieder um irgendwelche Werksschließungen, die eigentlich erforderlich wären. Ich glaube, da wäre man wahrscheinlich schon viel schneller und hätte die notwendigen Entscheidungen schneller getroffen, wenn da eben nicht diese ganze Vertretung ist. Aber gut, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man das abschaffen sollte oder so, keineswegs. Aber verrückt wird es dann, wenn man mehr als 2000 Mitarbeiter hat, dann geht es nämlich sogar so weit, dass der Aufsichtsrat zur Hälfte, also 50-50, einerseits dann aus Vertretern, die von den Aktionären, ja, gestellt werden. Das dürfen die dann selber noch festlegen. Und die andere Hälfte besteht dann aus Mitarbeitern. Und das heißt, da hast du natürlich dann ja ein ganz schönes Problem. Ich glaube, in Pattsituationen, wenn die Mitarbeiter sagen, wir wollen das, und die anderen sagen, wir wollen das, entscheidet dann der Aufsichtsratsvorsitzende. Das heißt, und das ist meistens trotzdem dann noch einer von den Anteilseignern. Also die können jetzt nicht, da kann jetzt nicht kompletter Stillstand entstehen. Aber ich glaube, das ist dann schon nochmal eine andere Hausnummer. Tja, und das ist jetzt wiederum das Interessante für die SE, weil man nämlich sagen kann, dieses Gesetz hier, 500 Mitarbeiter, die Hälfte, ein Drittel besteht aus Mitarbeitern im Aufsichtsrat, ab 2000 dann die Hälfte. Das kann man bei der SE aushandeln. Das heißt, wenn man eben sagt, ich gründe jetzt eine SE, dann muss man zu diesem Zeitpunkt mit den Mitarbeitern verhandeln. Na, wie wollen wir denn das machen mit der zukünftigen Aufteilung der Rechte und Pflichten zwischen Arbeitnehmern und Aktionären, und kann eben da eine Verhandlungslösung erzielen. Und wenn man die einmal erzielt hat, bleibt die dann bestehen, auch wenn man zum Beispiel mit dem Unternehmen noch weiter wächst. Das heißt letztendlich, wenn du beispielsweise, keine Ahnung, ob das jetzt bei Haufe so war, weil deswegen habe ich gefragt, hatten die vielleicht knapp unter 2000 Mitarbeitern? Ich will jetzt da nichts unterstellen, aber wenn man jetzt zum Beispiel gerade mal 500 Mitarbeiter ist und dann sagt man, ja gut, wir wollen natürlich große Ziele, irgendwann werden wir 2000 haben und das mit der Mitbestimmung, das geht uns dann doch ein bisschen zu weit. Lass uns doch mal eine SE jetzt gründen und mit den Mitarbeitern eine gute Lösung finden, und dann haben wir das für immer eingefroren und müssen nicht irgendwie alles umstellen, wenn dann wir mal über 2000 Mitarbeiter haben. Also ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum die SE vielleicht bei so vielen Konzernen gut ist. Ich habe da auch mal ein Video zu gemacht, da hat dann einer drunter geschrieben, das wäre irgendwie verboten und ist strafbar, wenn man die SE nur gründet, um die Mitarbeiterbeteiligung auszuhöhlen. Keine Ahnung, das kann sein, weiß ich nicht, aber wollte ich noch mit anmerken, wenn das jemand weiß, kann das uns ja mal schreiben, wenn das so super verrufend, also oder ein großes Problem ist, aber ich glaube, das kann man schon hier und da lesen, dass das Thema ist, das auch für die SE spricht. Ja, spannend eigentlich, oder? Mit der SE, genau. Also da hat sich es eigentlich schon durchgesetzt, ne? Ich glaube, in Deutschland sind es, oder europaweit sind es 700 Unternehmen, die in der SE geführt sind, davon 400 in Deutschland. Und wie du schon gesagt hast, auch im DAX, ne, findet man ja viele. Ich glaube, Allianz, Bayer und sowas, ne? Nee, Bayer ist es, glaube ich, noch nicht. BASF, SAP, also schon große Unternehmen, die diese Rechtsform gewählt haben. Das hat also schon mal geklappt, was die EU da gemacht hat, ja. Also kann es ja auch mit der EU Inc. funktionieren.
Ja, sehr gut. Jetzt schauen wir mal, was da in Zukunft kommt. Aber ich tippe mal, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis es dann am Ende umgesetzt ist. Ich meine, die Vorlage des Verordnungstextes, das soll jetzt im März kommen. Und dann wird man natürlich schauen müssen, weil das muss ja dann praktisch mit der Einstimmigkeit dann auch beschlossen werden. Und dann kommt es natürlich in die nationale Umsetzung noch. Da wird es halt eine Übergangsphase geben. Also ohne, dass ich es weiß, aber ich tippe jetzt mal. Ich sage einfach mal, ich tippe jetzt mal, es kommt, aber es kommt. Was sagst du? Ich sage mal, ich tippe zum 01.01.2030.
Nee, also hör mal, wenn du das ankündigst, dann sagen wir mal so, ich glaube, es kommt vor dem Mercosur-Abkommen. Okay. Ich hoffe zwar, dass das Mercosur-Abkommen vorher kommt, aber nach dem, was man da jetzt zuletzt nochmal gehört hat, das ist ja hier das Freihandelsabkommen mit Südamerika, wo ja, glaube ich, viele darauf gehofft haben, dass das nun endlich mal so irgendwie ein Lichtblick ist Richtung Freihandel und die EU ist international noch imstande, gute, große Verträge auszuhandeln, und dann schicken die das wieder in die nächste Runde. Das war kaum zu fassen. Letzte Woche war das ja, naja. Ja, gut.
Sag du mal einen Tipp. Da können wir uns die Folge dann 2030 nochmal anhören. Da wissen wir, ob es die neue Rechtsform gibt.
2040 dann, oder? Meine Güte.
Ja gut, du bist noch älter.
dann, ich bin für 2028, ja.
Ja, okay. Ich meine, möglich wär's, aber ich glaube, bis halt die ganzen Systeme stehen, weil du musst ja auch international irgendein digitales System haben, wo du dann die Leute verifizieren kannst. Ja, und wenn ich aktuell die Ausweisbeantragung beim Freiburger Rathaus sehe, weiß ich nicht, ob bis 2027 ein transnationales System zur EU-Inc-Gründung online ohne Notar geschaffen ist.
Ja, also die Frage, wird das dann irgendeine zentrale Stelle in Luxemburg oder sowas, ja, oder in irgendeinem Staat, die das dann für alle machen?
Bleibt muss Luxemburg. Ja eigentlich was sein, oder?
Das würde, glaube ich, dann auch ein bisschen Effizienz schaffen, ne? Aber andererseits, dann hast du eben auch diese Sprachbarriere, dann ist natürlich auch wieder Betrug möglich, aber keine Ahnung, da ist eben irgendeiner aus, ja, gut, andererseits übersetzen geht ja auch easy, also ich habe keine Ahnung, das ist wirklich eine Frage, die ich nicht beantworten kann.
Naja. Schauen wir mal.
Ja, vielleicht noch ein Tipp auf unsere Podcast-Folge 153, würde ich jetzt gar nicht so tief eingehen, aber es gibt ja noch die EWIs, die so eine Art europäische Genossenschaft, die wiederum gibt es schon super lang, ich glaube irgendwie seit den 70ern oder so, aber so richtig eingeschlagen hat sie nicht, ne? Zuletzt war sie mal so in oft bei uns im Podcast, weil natürlich auch verschiedenste Steuergurus da tolle Steuersparmodelle mit der EWIF anbieten, die wir natürlich alle für äußerst problematisch halten. Wer das nochmal nachhören will, kann diese Folge 153 sich gerne nochmal anhören. Ja, Fabian, aber vielleicht noch eine Frage am Ende. Wenn ich keinen Bock habe, auf die EU-INC zu warten, wie wär's mit, was hältst du, was würdest du sagen, wenn ich dich frage, soll ich dann lieber, weil ich dem deutschen System nicht vertraue, dem das zu lange dauert, da kann ich doch eine Dubai-LLC gründen oder eine US-LLC oder eine Limited in UK oder. Wie wär's denn damit? Ja,
schwierig. Also ich glaube, da gibt's mit den Behörden Probleme. Wobei natürlich, klar, es machen manche, aber es macht dann insbesondere Sinn, wenn man dann keinen Fuß mehr auf deutschen Boden setzt oder wenig. Also mindestens mal weniger als die Hälfte vom Jahr, weil sonst musst du hier auch deine Steuern zahlen. Also wenn du hier dauernd unterwegs bist, deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast, dann nutzt dir auch irgendwie eine amerikanische LLC, die als Personengesellschaft gesehen wird, auch nichts. Wenn du hier dann dauernd bist, dann musst du hier in Deutschland auch die Steuern zahlen, egal was da hinter deinem Firmennamen für eine Rechtsform steht. Das unterschätzen, glaube ich, auch viele. Ja, also ich bin kein Freund von so ausländischen Rechtsformen. Da muss man wirklich auch da sein. Also klar, wenn du natürlich in Dubai bist, okay. Aber jetzt, aus Deutschland heraus so eine ausländische Rechtsform. Ich meine, die Limited war ja auch mal im Hype. Deswegen wurde auch die deutsche UG dann ins Leben gerufen. Aber ja, ich bin der Freund, also wenn man hier ist in Deutschland und hier die Geschäfte leitet, dann eine deutsche Rechtsform, weil sonst hast du nur Stress und denkst vielleicht für dich selbst, du musst keine Steuern zahlen. Wenn du natürlich irgendwo anders bist, dann kannst du da die Dubai LLC machen, wenn du jetzt da in Dubai deine Geschäfte machst, aber aus meiner Sicht in Deutschland macht das wenig Sinn, bis gar keinen bei der Dubai LLC.
Ja, du hast das gut zusammengefasst. Ja, ich glaube, das ist manchmal so der Mythos. Man kann ja eine Firma im Ausland gründen und dann muss ich hier nichts versteuern, aber wie du schon gesagt hast, das ist ein Mythos, solange du als Geschäftsführer hier in Deutschland bist, ist natürlich auch diese Firma hier in Deutschland ansässig. Und selbst wenn man jetzt sagt, das ist irgendein Strohmann oder irgendein, den ich kenne, der vielleicht auch im Ausland lebt, der ist der Geschäftsführer oder der Vorstand von dieser Auslandsfirma. Aber du bist der sogenannte faktische Geschäftsführer. Also alle, du hast Zugriff auf alle Konten, du machst eigentlich alles, schließt alle Geschäfte und so weiter. Bleibt es dabei, dass diese Firma hier steuerpflichtig wird durch letztendlich eine Betriebsstätte, die dann hier entsteht. Und das heißt, da darf man sich, glaube ich, nicht oder irgendwelchen Versprechen dann hinterherlaufen. Ich glaube, da kommt das böse Erwachen noch, weil letztens auch in NRW, glaube ich, haben die wieder irgendeine Steuer-CD angekauft, wo dann auch Adressen von Deutschen drauf sein sollen, die eben Dubai-Firmen gegründet haben und da vielleicht dann Geschäfte drüber gemacht haben. Also ich glaube, dass die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist jetzt auch gar nicht so klein. Weil erstens über solche Geschichten, dann gibt es ja doch einen gewissen Informationsaustausch, gäbe es ja auch mit diesen Ländern. Und man hast ja auch immer irgendeine Gegenpartei, ne? Du schreibst dann Rechnung und kriegst Geld gezahlt und der dir das Geld zahlt, macht das vielleicht auch geltend in seiner als Betriebsausgabe. Das heißt, da kommt dann auch die Frage, ja, wer steckt denn dann dahinter? Also das ist schon, glaube ich, jetzt also, wenn man damit Steuern erziehen will, die Entdeckungswahrscheinlichkeit ist jetzt auch nicht so klein und sollte man natürlich insgesamt nicht machen. Vielleicht rechtlich noch ganz interessant oder vielleicht nochmal steuerrechtlich, da muss man ja dann so eine Art Typenvergleich anstellen, ne? Weil die Frage ist ja, wenn ich jetzt so eine Firma im Ausland gründe, was ist das dann eigentlich in Deutschland? Ist das dann eine Personengesellschaft oder ist das eine Kapitalgesellschaft? Und da muss man eben schauen, ja, wie ist die Gesellschaft strukturiert, gibt es eine beschränkte Haftung, ist das Kapital langfristig drin, wie viele Gesellschafter gibt es einen Geschäftsführer und so weiter. Und da kann man natürlich schon dahin kommen, dass man so eine Dubai-Firma vielleicht auch als Kapitalgesellschaft ausgestaltet oder in den USA ist es ja so, da gibt es ja dieses Check-the-Box-Verfahren, dass man sagen kann, okay, ich kreuze bei der Gründung an, das soll eine Kapitalgesellschaft sein oder eine Personengesellschaft. Und spannend war es ja mit den Limiteds aus England, das war ja, wo die den Brexit hatten, war ja das große Ding, ja, was machen wir jetzt eigentlich mit diesen Limiteds? Jetzt sind die ja hier aus der EU raus, erkennen wir die überhaupt noch an? Und dann war ja auch so das Thema, okay, wenn du eine einzelne Limited hast, du bist der einzige Gesellschafter und Geschäftsführer, dann ist das vielleicht auch einfach wie ein Einzelunternehmen zu behandeln und plötzlich musst du ganz viele Steuern zahlen, weil das wie so eine Umwandlung ist. Also viele Fragen, die sich dann irgendwie anschließen und du hast schon recht, da hat man, glaube ich, mehr Rechtssicherheit mit einer deutschen Gesellschaft und auch rechtlich, ne? Da gibt es ja in Deutschland immer noch diese Sitztheorie, jetzt mal gesellschaftsrechtlich gesprochen, das heißt, also vom Prinzip werden eigentlich die Gesellschaften nur anerkannt dort, wo sie eben ihren Sitz haben und wenn die Gesellschaften eben nicht ihren Sitz in Deutschland haben, könnten sie gegebenenfalls gar nicht als Kapitalgesellschaft anerkannt werden. Das heißt, so eine Dubai LLC könnte dann eben auch gegebenenfalls hier als Personengesellschaft gesehen werden mit einer vollen Haftung. Auch wenn das zwar nach Dubai-Recht so ist, muss das in Deutschland noch lange nicht auch so gelten. Also ja, muss man, glaube ich, genau hingucken. Und da ist diese EU-Inc. vielleicht eine ganz interessante Alternative.
Absolut. Sehr gut. Ja, Christian, dann haben wir, glaube ich, mal zur EU-Inc. so das Wichtigste abgehandelt. Und dann schauen wir mal, wann es soweit ist. Ja. Du wolltest ja keinen Tipp abgeben, aber
na klar, 2028 habe ich
gesagt. Also das stimmt, hast du gesagt, absolut.
Ich will dann irgendeine Firma von dir als EU Inc. sehen, wenn ich gewinne.
Sehr gut. So, machen wir es. Christian, hat mich gefreut und dann hört man sich nächste Woche wieder.
Ja, mach's gut, tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.
Na, 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 na.